Offenbarung 9. Das letzte Mal war also 8 dran. Bei Riege ist 9. Die Posaunengerichte, die über die Welt gehen. Vielleicht sage ich es doch nochmal. Der entscheidende Einschnitt ist im Kapitel 8, Vers 1. Als das Lamm, der gekreuzigte, erwürgte Jesus, das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang, bevor dieses unheimliche Inferno, so muss man es bezeichnen, dramatische Abläufe der Katastrophengerichte über die Welt hereinbrechen. Man wollte sagen, warum haben die Beter nicht mehr gerufen, dass diese Gerichte Gottes noch etwas zurückgehalten werden über der Erde? Sie müssen losbrechen. Vor der Stille Gottes sind sie noch einmal zurückgehalten. Das ist ganz wichtig. Die Ewigkeit können Sie nicht berühren. Wir hatten schon vor 14 Tagen diesen Vers 1 des Kapitel 8 extra noch erwähnt, weil er eine der Schlüsselstellen ist. Und immer wieder ist wunderbar zu sehen, wie hinter allem der große Frieden im Himmel ist. Jetzt kommt das fünfte Posaunengericht. Und der fünfte Engel blies seine Posaune und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf. Und er stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht dass sie töteten, sondern sie quälten sie 5 Monate lang, und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind, und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen, und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz. Und sie hatten Haar wie Frauenhaar und Zähne wie Löwenzähne und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen, und hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln. Und in ihren Schwänzen war ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen 5 Monate lang. Sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon. Und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Das erste Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen noch 2 Wehe danach. Sie müssen immer in der Offenbarung den Blick klar haben. Mittelpunkt ist der Thron Gottes in einer völlig unbeschreiblichen Herrlichkeit. Sitzen wir heute Abend so schön auf unserem Stühlchen. Es ist nicht mal eine Papierwand zwischen uns und der ewigen Welt. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und jetzt um uns her ist diese neue Welt. Wir können diese verschiedene Dimension des Raumes nicht erfassen. Wir wissen, er ist um uns her. Der Herr mit seinen Engeln, der Lobpreis Gottes erklingt. Wenn der Herr uns ruft und wir hinübergehen dürfen in jene vollendete neue Welt, aus dieser großen Trübsal dieser Erde. muss ein unvorstellbarer Anblick sein. Ich will wach, satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Ich will in das Gesicht des gekreuzigten, dorngekrönten Jesus sehen, mit den Wundmalen, vor dem die Ältesten ihre Kronen niederwerfen. Das will die Offenbarung sagen. Und das steht fest. Was noch läuft, der Sieg ist dort. Was noch läuft, ist auf der Erde, ist die Entwicklung noch im Gang. Und diese Welt ist seit dem Abfall von Gott, seit dem empörten Nein des Menschen gegen Gottes Ordnung, im Aufruhr, in Revolution. Wenn man, wie wir es jetzt gerade hatten, in der Türkei einfach mal so auf den Spuren der Geschichte geht, da kann man plötzlich schön sagen, gibt's überhaupt noch was, was diese Welt an einem Fleckchen Land in jedem Jahrhundert in vielfachem Morden getan hat? Wenn Sie über den Sklavenmarkt von Side gehen, riesige Thema, da wurden Sklaven verkauft, was sind das Schicksale abgelaufen? Wenn Sie dran denken, Alexander der Große, wenn Sie denken an die Römerreiche, wenn Sie dann denken an die arabischen Heere, wenn Sie an die Kreuzfahrer denken, was ist dort alles abgelaufen? Was wurde gemordet und geschändet und geplündert? Die Welt ist nicht bloß die Ursache dieses Unfriedens dieser Welt, ist doch nicht bloß, dass die Menschen nicht mehr miteinander können, sondern die Menschen sind von Gott weggegangen und die ganze Welt liegt im Unfrieden. Und die Offenbarung zeigt, wie Gott seine neue Welt bringt, indem er dieses Unheil, jetzt sagt die Bibel immer das Wort, ausreifen lässt. Dieses schreckliche Geschehen der Welt. Es muss so sichtbar werden für den Letzten, dass er sagt, da liegt die Ursache. Die Leute sagen, wie kann Gott das zulassen? Na, wir sind doch die Ursache in unserer Gottesferne. Und diese Posaunengerichte sind bloß, dass Gott das dem Menschen gibt, was er will. Ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde. Ich möchte Ihnen keine lange Engellehre bieten. Aber da sagt die Bibel, dass die Teufelsmächte gefallene Engel sind. In der Fortsetzung von dem, was wir am Sonntag gesprochen haben, in der Sache des menschlichen Ichs und des Ehrgeizes, genau an dieser Stelle gescheitert. Sie konnten ihren Platz, den hohen Platz, Diener Gottes zu sein, nicht gebrauchen. Und nirgendwo ist der Fall schlimmer, als wenn Gott uns begnadet und uns Ämter gibt und wir meinen, das wäre unsere Würde. Und da kommt die Fratze des Teufels am schlimmsten zum Vorschein. So ist die Bibellehre von den Finsternismächten. Und hier sind diese gestürzten Engelmächte, die auf die Erde fallen. Der fünfte Engel blies seine Posaune. Ganz großartig beim Gräfenitz in der Stiftskirche an die Säule, der Posaunenengel, über der Kanzel, ganz super gemacht. Ich will nichts sagen zur Verschandlung der Stiftskirche, aber es war so genial. Ich habe mich so gefreut, was man damals als Kirchenraum geschaffen hat und dieser wunderbare Engel, den sie oben reingemacht haben, dieser Posaunenengel, der die Gerichte ankündigt. Sicher war das auch nur die Erinnerung an Karl Hartenstein und seine Offenbarungsauslegung, die er da unten in der Schlosskirche auch gegeben hat, in der Stiftskirchengemeinde. Der Posaunenengel, der das hineinruft als ein Warnruf an die Gemeinde. Und jetzt ist wichtig, wie nehmen wir als Gemeinde die Geschehnisse auf der Erde auf? Wie nehmen wir das auf? Sie sind ja alles auch Leute, Sie hören die Nachrichten, Sie lesen die Zeitung, wir sind erschüttert, wenn man das sieht, wie ja heute das immer schlimmer wird. Die Bibel spricht vom Menschen der Gesetzlosigkeit. Das ist ja ein Ausdruck, den Jesus geprägt hat. Dass in der Endzeit der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Anomia, der ohne Gesetz lebt, immer beherrschender wird. Es ist so fantastisch, wie in der Bibel Durchblicke sind, die Gesetzlosigkeit unserer Tage. Das, was Sie auch geschwind einfach erschüttert bei den Demonstrationen, dass man Minimum demokratischer Grenzen nicht mehr einhält und so. Ich will aber jetzt auch nicht mehr politisch oder so reden. Sondern es wird immer mehr typisch werden für unsere Zeit, dass es keine ordnende Macht mehr gibt. Afrika ist sowieso mit jedem Jahr immer erschütternder, wie es in eine Gesetzlosigkeit hineinrutscht. Im persönlichen Leben, in unserer Gesellschaft, wo die ganzen Grenzen, die selbstverständlichen Grenzen des menschlichen, gültigen, immer weiter zurückgedrängt werden. Und wie begegnet die Gemeinde es? Mit empörtem Aufschrei? Nein, mit einem Bußruf an uns. Bring du dein Leben mit Gott in Ordnung. Was anderes können wir gar nicht empfinden. Wir brauchen uns jetzt nicht als überheblich urteilen, ach, die böse Zeit, in der wir leben. Nein, wir wissen, wir sind Kinder unserer Zeit, wenn wir nur unser Leben ordnen. Bußruf, der Posaunenstoß, Bußruf, Umkehr. Heute die Losung so schön, wieder im Losungsbüchlein. Umkehr. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Man kann dieses Thema eigentlich nicht zu stark betonen. In einer Gemeinde muss der Bußruf immer wieder deutlich erklingen. Wir sind immer wieder Leute, die der Korrektur vor dem heiligen Gott bedürfen. Unser Leben, wir müssen unser Leben ordnen. Wir passen uns so leicht an unsere verkehrte, verdrehte Zeit an. Wir müssen vom Wort Gottes uns ausrichten lassen. Der Posaunenengel posaunt, und gerade weil die Geschehnisse sind, weil er den Schlüssel hat, und was lässt er denn raus im Brunnen des Abgrunds? Die unheimliche Macht der dämonischen Gewalten wird losgelassen, wird losgebunden. Ich frage mich manchmal, wenn ich in Ländern der dritten Welt erlebe, wie dort selbst die Christen, auch befreundete Missionarsfamilien, bis zu schweren körperlichen Krankheiten die dämonischen Mächte erleben. Da wird mir erst bewusst, dass wir in unserem Land noch unter den Segnungen unserer Voreltern stehen, dass wir in der Öffentlichkeit und um uns her sehr wenig mit diesen dunklen Mächten zu tun haben. Wir leben in einer sehr bereinigten Atmosphäre. Es ist einfach schwer, in Ländern zu leben, wo man weiß, bei Haiti, wo 90% des Volkes in grausamem Voodoo-Kult, sie hören im Nebenhaus dauernd die Leute schreien mit ihren schrecklichen Teufelsbeschwörungen und so weiter. Ist unheimlich. Ich weiß, dass das Blut Christi auch hier sich schützt. Aber wir ahnen nicht, was geschieht, wenn wirklich Gott diesen Mächten Raum gibt. Was hält diese Mächte auf? Jetzt gehen wir nochmal zurück in Kapitel 8. Es lockt einen immer nochmal da zurückzugehen, wo ich nicht da war. Mit dem goldenen Räuchwerk, dass er da bringe, der Engel, die Gebete der Heiligen vor den Altar. Ein Engel heiligt die Gebete der Gemeinde. Wissen Sie eigentlich, was das Beten für eine Macht ist? Die Abläufe der Weltgeschichte können nur durch die Gebete der Heiligen beeinflusst werden. Unsere Gebete sind nicht rein, aber ein Engel heiligt sie durch sein Räucherwerk, dass sie vor Gott bestehen können. Unsere Gebete sind oft eigensinnig, oft sind sie verbohrt und verquer und alles mögliche. Ein Engel heiligt sie, das ist ein Trost. Aber wir als gläubige Gemeinde könnten durch unsere Gebete in den Weltläufen so viel mitbestimmen. Die UNO kann doch nichts. Auf dem Dache sitzt ein Kreis, der sich nicht zu helfen weiß. Was soll denn die arme UNO tun? Außer Spesen nichts gewesen. Die sind noch wehrlos angesichts den Weltproblemen. Die Beter, die können es noch vollbringen. Reinhold Schneider. Das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten. Es ist ein Geschehen der großen Mächte dieser Welt. Paulus hat ja davon gesprochen, die in der Luft herrschen. Die großen Geistesströmungen, die werden ausgelöst. Das merken Sie plötzlich, wie auch diese großen Themen plötzlich laufen. Diese ideologischen Strömungen, diese wahnsinnigen Themen, wie die plötzlich auf dem Tisch liegen und dann überall beherrschend diskutiert werden. Ich will gar nicht mitdiskutieren über die heutige Thematik, wie sie plötzlich überall über die Homosexualität und Segnung der Homosexuellen. Wahnsinnige Mächte werden losgebunden und plötzlich alles dort, bis im Gemeindeblatt. Wir wollen doch ein wenig christlicher sein und so. Passen Sie mal auf, es ist so unheimlich. Ich habe neulich wieder, mein Vater hat so arg viel Archive aufgehoben, weil er politisch interessiert war. Wenn man das liest, große Dinge aus dem Dritten Reich, aus dem Kirchenkampf und so, kann man gar nicht verstehen, wie Menschen waren. Wenn man wieder so ein Originalblatt vom Stürmer, von diesem schrecklichen Hitzblatt der Juden da in der Hand hat und sieht, was das Geistesmächte waren, wie es Menschen mitgerissen hat, fanatisiert, waren ganz liebe Leute. Und in unserer Zeit ist das genauso, das sind doch Besessenheiten. Und das sind Mächte, die aus dem Brunnen des Abgrunds losgebunden werden. Deshalb war mir so arg wichtig, dass wir auch immer wieder in unserem missionarischen Zeugnis, auch im evangelistischen Dienst, auch bei unseren Schulungen und so weiter dran denken, das ist nicht eine Sache der Propaganda, wie wir den christlichen Glauben verbreiten, sondern zuerst eine Sache des Gebetes. Wenn Gott nicht den Riegel wegschiebt bei einem Menschen, kann kein Wort auf den Boden fallen. Und wir sind so arg dankbar, dass Gott es tut. Und wir haben oft überwältigende Erlebnisse, was Gott in seiner Güte in Menschenleben wirken kann, wo Beter waren. Sie können es in ihrem eigenen Leben feststellen. Wo irgendwo, oft wissen Sie die ganze Zeit, ich suche nur, wer war das eigentlich, wo bei mir so gebetet hat? Dass Gott mich als Einzigen aus der Familie berufen hat. Und umgekehrt kriegen Sie ein barmherziges Herz, wenn Sie heute sehen und merken in Ihrer Umgebung oder junge Menschen und sagen, die kann ich gar nicht ansprechen und beeinflussen. Dann wissen Sie, es sind ungeheure Mächte und Gewalten, die herrschen, in der Luft herrschen, die den Geist beherrschen, wie in einem Rauschzustand halten, wenn nicht der Heilige Geist Menschen herausreißt und die Augen öffnet. Und das ist ein Geisteskampf. Wenn dieses Bild nun in Vers 2 kommt, wie der Rauch aus der heraufkommt und diese dunklen Mächte verfinstern die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens, lassen sich alle einig, dass es um diese finsteren dämonischen Gewalten geht, die herrschen. Jetzt geht's aber weiter. Die Bilder, die dann gewählt werden für diese Mächte, sind ja eigentlich Bilder, die wir alle aus unserer Militärerfahrung kennen. Also bei den Heuschrecken denkt man an Kampfhubschrauber, an die Skorpione, die zustechen. Dann hört man die rasselnden Panzer, die da gehen, wie es da schießt aus diesen gepanzerten Fahrzeugen. Einer der Ausleger sagt, es war der Helmut Frey, der Balte, Helmut Frey, der sagt, was steht denn hinter diesen ganzen militärischen, technischen Errungenschaften? Etwas anderes als Kopf, als Ideengeber, Instrumente zu konstruieren, die nichts anderes machen, als auf möglichst effektive Weise andere zu töten. Etwas anderes als die Mächte des Abgrunds. Sind ja keine Friedenswerkzeuge. Und darum haben sie dieses Gesicht. Aber wir wollen uns nicht damit begnügen, zu sagen, wir sind nicht für Waffen. Ist mir rätselhaft, wie sowas je noch gelöst werden kann. Von den 3 Millionen Kalaschnikows von Albanien, was denken Sie, wie viel da auf dem schwarzen Markt in Deutschland verkauft werden? Die schon längst mit den Schiffen ins Flüchtlingslager nach Bari transportiert werden. Aber mich soll es nicht mehr interessieren, sondern da fürchten wir uns nicht, sondern was noch viel tückischer ist, sind diese Mächte, die ich äußerlich gar nicht sehe. Die sich ausgeben, und das ist hier so eindrücklich beschrieben, die sich ausgeben, diese Mächte, mit einem Menschenantlitz. Sie kommen in einem Bild der Humanität und sind doch zerstörerische Mächte. Es ist immer wieder bei den Auslegern so, wo sie sagen, das Bild von Menschenantlitz, Vers 7, ihr Antlitz glich der Menschenantlitz. Sie sehen ganz versöhnlich aus und es sind Mächte, die zerstören und zerbrechen. Sie hatten Haar wie Frauenhaar und Zähne wie Löwenzähne. Was ist das Schöne am Frauenhaar? Das ist erotisch, ist attraktiv, verführerisch, schön, lockt. Und hat Zähne wie Löwenzähne, zerreißen und weg. Und sie sind wie geschützt, man kann sie nicht bekämpfen, diese Mächte. Ich habe vor ein paar Tagen in einem alten Büchlein vom Zinzendorf eine Passionsbetrachtung gelesen. Ich lese ja immer wieder gern alte Ausleger, weil mir immer wieder so wichtig ist, wir wollen auf dem Boden der Bibel bleiben, wir wollen aber auch in der Spur dieser großen Gotteszeugen sein. Es kann ja nicht sein, dass unser Jahrhundert eine innere Leere hat. Wir werden sprachlich manches etwas anders formulieren, aber in der Sache kann es doch keinen Unterschied geben. Und da schreibt Zinzendorf, ich glaube, es war 1736, in unserer Zeit gibt es fast keinen mehr, der das Blut Jesu vom Kreuz gelten lässt. Wir als die Herrnhuter sind noch die einzigen, die nicht dem neuen Geist verfallen sind. Unheimlich, wie die Mächte, die Verführungsmächte an die ganze Christenheit betrügen. Es war damals die Zeit der Aufklärung. Wenn Sie wissen, wie die Aufklärung damals gewütet hat in Deutschland und die Christengemeinden zerstört hat. Und was wir gegenwärtig wieder erleben in unserem Land ist so furchtbar, das ist mir immer rätselhaft, wie das überhaupt geschehen konnte in den letzten 50 Jahren. Vielleicht mache ich es klar in einem Beispiel, wie ich in diesen alten Nazi-Akten da geblättert habe, Zeitungsausschnitten. Da war ein Zeitungsausschnitt dabei von einem schlesischen Pfarrer. Der wurde in einer Zeitung aufs Korn genommen, weil er mit seinen Konfirmanden einen Ausflug nach Berlin machte und dann vorher seinen Konfirmanden sagte, jeder Konfirmant nimmt auf diesen einwöchigen Ausflug seine Bibel mit. Und in jedem Morgen lesen wir die Bibel. Und dann haben einige Konfirmanden gesagt, wir sind Hitlerjugend und müssen wir es auch machen. Er sagt, ihr auch, sonst konfirmiere ich euch nicht. Und er wurde groß durch die Zeitung geschmiert, mit Namen, mit Ort. Und drunter der triumphierende Bericht, wir haben dafür gesorgt, dass keiner der jungen Leute die Bibel mitnahm. Und wie ich das las, habe ich gedacht, und wie sieht's heute aus? Wie viele Freizeiten werden heute von der evangelischen Jugend in Deutschland durchgeführt, wo die jungen Leute alle gar keine Bibel mehr dabei haben. Ohne dass ein Druck vom Staat nötig war, sondern es war bloß der Geist, der Zeitgeist, der in der Kirche Raum gewonnen hat, um Menschen die Bibel verächtlich zu machen. Oder jungen Leuten, denen die Bibel so zerrissen wird, dass sie keinen Halt mehr haben im Leben und im Sterben. Was sind das für Zeitströmungen? Ich sage ja immer wieder, ich kenne keinen Grund der Archäologie, der Wissenschaft oder der Forschung, nur eine Stelle in der Bibel argumentativ zu bezweifeln. Der Lüdemann, der Kritiker der Auferstehung, hat neulich auch Diskussionen gesagt, er hat auch nicht mehr sagen können, als dass man die Auferstehung nicht naturwissenschaftlich beweisen kann. Das hat auch niemand behauptet. Aber es gibt bis heute keinen Beweis für irgendeine Stelle. Man sagt, es gibt kein Bethlehem oder es gab keinen Kaiser Augustus oder irgendwas. Man sagt, in der Bibel stimmt nicht. Und damals wurden keine Menschen gekreuzigt. Wenn irgendwas, das kann nicht passen. Alles, was in der Bibel steht, ist absolut glaubwürdig überzeugend. Nur das eine, das sprengt das Denken, dass Gott Menschen lieb hat, das kann man nicht verstehen. Und dass er seinen Sohn sterben lässt für mich. Und dass er den Tod zerbricht, dass er Auferstehung gibt. Und was sind das für Zeitgeister, die so alles mitreißen, benebeln und Menschen verführen. Sie können nur sagen, es ist unheimlich. Und ich weiß, wie ich selber in meinem ersten Semester fasziniert von der bibelkritischen Theologie war. Gott hat Gnade geschenkt durch die Hilfe einiger, dass ich merkte, da gibt's auch Argumente dagegen. Das sieht ja von der anderen Seite ganz anders aus. Aber was so schwer ist, dass wir seit der Aufklärung, seit der Französischen Revolution, als Gott abgeschafft wurde und in der Prozession durch eine Hure ersetzt wurde, die damals durch Paris geführt wurde, der Mensch, der in dem Mittelpunkt stand seines Denkens und außer sich nichts mehr gelten lässt, da ist die Empörung gegen Gott bis zu einer Spitze fortgeschritten. Und wir müssen uns genau an dieser Stelle überlegen, wie weit wir auch wieder Kinder unserer Zeit heute sind, weil wir immer so stark das betonen. Ich muss zu mir selber finden. Natürlich muss ich zu mir selber finden. Ich kann aber zu mir selber nur finden in der Begnadigung und der Vergebung meiner Schuld. Alles andere
wo ich meine, ich käme, könnte das tun, ohne mein Leben vorher mit Gott zu bereinigen, kann keine Heilung eines Menschen sein. Es wird gesagt, dass diese Mächte, diese unheimlich dunklen Mächte, allem Schaden tun und erschütternd, sie töten den Menschen nicht, sondern sie quälen ihn 5 Monate lang. Der moderne Mensch findet in allem, was er tut, nirgendwo die Befriedigung. Ist ja immer toll, wenn man mal so ein Literat wie der Hemingway oder was, so ein Lebensbild in seinem ganzen leeren Lebensende mal betrachtet. Ist ja faszinierend, was so ein Mann Gaben hat, wenn man das liest, wie der schreiben kann. Und am Ende geht's dann nimmer weiter als das, was im alten Mann und das Meer kommt und so, endet in nichtssagenden Lehren. Und man hat keinen Lebensinhalt mehr. Gequälte Menschen ohne Lebensziel. Alles steht offen. Und am schlimmsten stellt sich dar bei uns in einer Generation, die wie keine andere auf der Welt über wahnsinnige Mittel verfügt. In grenzenlosem Möglichmachen von allem, was man sich denken kann. Aber keine Lebenserfüllung mehr und keine Freude und kein Frieden mehr. Wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Ein Bibelbilder. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben. Und der Tod wird vor ihnen fliehen. Das ist noch schlimmer. Unsere Riesen, Pflegeasyle, wo man nicht mehr weiß, ob das noch Leben ist. Wurde vor Wochen zu einer Frau gerufen, wo mir die Angehörigen sagten, sie ist nicht mehr Bewusstsein, aber es waren katholische Angehörige auch dabei, beten Sie doch noch mal drüber, sonst würden wir die letzten Ölungen bitten, aber die Frau war evangelisch. Ist bis heute noch nicht gestorben. Ist ein reiner Leichnam, der noch im Koma gehalten wird. Das kann man sicher noch 2 Jahre ausdehnen. Was ist eigentlich unser Lebensziel? Was steckt hinter unserer Medizin? Wenn Sie die ganzen Fragen, ich will jetzt gar nicht mehr sagen. So gewaltig ist der 5. Posaunenengel und da wollen wir nicht jetzt verbleiben, das bei der Diagnose zu beschreiben, sondern Bußruf an die Gemeinde. Kümmert ihr euch um die Bereinigung eures Lebens? Wir sollen wieder die Gemeinde sein, die sich rüstet auf die Feier, die wir in der Ewigkeit haben mit dem Herrn, zu dem wir berufen sind. Und es ist noch wichtig, dass diese dunklen Mächte, steht im Vers 4, dem Gras und den Bäumen nichts antun können. Das ist für Sie ein komisches Bild, deshalb braucht man manchmal eine Erklärung. Ich sage, wenn Sie die Lutherbibel erklärt haben, da ist am besten drin, schon von Fritz Grünzweig die Randbemerkungen. Gras und Bäume sind hier in der Offenbarung Ausdrücke für Menschen, die Gott gehören. Das kann man nicht wissen. Kann man bloß so durch einen Erklärer haben, warum das so ist und so. Das reicht jetzt nicht, die Zeit zu sagen. Da heißt ja, Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirn haben. Also bezieht sich das bildhafte Sprache. Gott lässt es nicht zu, dass Menschen, die Jesu Eigentum sind, von diesen dunklen Mächten berührt werden. Deshalb bin ich immer so arg dagegen, dass man nicht die okkulte Gefahr dauernd so beschwört und dass man nicht dauernd davon reden und sagt, ja, was ist und da bin ich auch okkult verseucht und so. Wer Christus gehört, wer unter seinem Kreuz steht, die Kraft seines Blutes über seinem Leben anruft, ist ein frei geworden noch und da kann alles möglich sein. Wenn neben ihm die Voodoo-Priester die Hähne schlachten und ihre Teufelsrufe aussagen, es wird sie nicht berühren. Sie können mitten durchgehen. Sie werden nicht belastet sein. Und die Krankheiten, die sie haben, die sie nicht durch die dunklen Mächte zugelassen, sondern durch Gottes Willen, der ihnen den Segen geben will, auch durch Schweres. Und es ist wichtig, dass hier steht, die das Siegel Gottes haben in ihren Stirnen, werden nicht angetastet. Das heißt, die Eigentum Jesu sind, ich werde Eigentum Jesu nur durch sein Blut, durch seine Versöhnung und von dort her bin ich geborgen. Und das ist jetzt wichtig, einfach zu wissen, dass wir jetzt nimmer mehr über die dunklen Mächte reden wollen. Ich möchte auch in meinem Haus keine Bücher haben, die mir mehr über die Dämonen sagen. Ich lese diese Bücher auch nicht. Ich will auch nicht mehr vom Teufel wissen. Es gibt Dinge, die ich in meinem Leben nicht in ich möchte auch nicht jeden Dreck der Sünde auswendig lernen. Und da gibt's einfach Dinge, die brauchen wir uns nicht zu Gemüte führen, weil sie uns mehr belasten. Ich möchte Sie auch bitten, beschäftigen Sie sich nicht damit. Und es ist auch nicht nötig. Wir reden vom Sieg Jesu und das genügt. Auch die Zeit, Vers 10, die Zeit, wo diese Mächte wüten dürfen auf der Erde, ist eingeschränkt von Gott bemessen und nicht ewig. Es ist hier ein Name genannt, Apollyon, für diese Macht. Das ist in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments das Wort, das steht für Hölle. Das Apollyon. Muss man auch nicht wissen. Also es ist einfach Ausdruck für diese unheimlichen, widergöttlichen Mächte. Das genügt. Wir wissen von dieser Sache. Es ist eigentlich erschütternd, wie viele der aufgeklärten Christen, wie sie sich nennen, sich eigentlich modern vorkommen, indem sie einfach furchtbar lachen müssen, wenn man von den Teufelsmächten redet. Dabei hat unser Jahrhundert genügend Grund zu zittern. Können Sie die schrecklichen Verbrechen, die im deutschen Namen geschehen sind, anders vorstellen, als dass es Verführungsmächte gibt? Und wenn Sie einmal einem Menschen gegenüberstehen, der selber als Verbrecher Böses getan hat, dann verstehen Sie es, das ist gar nicht einzusetzen, ein ganz friedlicher Mann. Hat ja mal im Kollegenkreis an einer Schule einen Lehrer, der dann verhaftet wurde wegen alten Kriegsverbrechen. Es war der liebste Lehrer im Kollegium und ausgerechnet der Lehrer, der sich am meisten für den Tierschutzverein eingesetzt hat. So ein rührend, liebend, gütiger Familienvater. Wenn Sie es in Ihrem Leben wissen, was Verführungsmächte sind, wie man gerissen werden kann und was heute Menschen angeboten wird, und am allerschlimmsten, das muss man mal laut sagen, sind unsere literarischen Produktionen und unsere Fernsehprogramme. Die Menschen von früh, den Kindern von früh bis spät einfach eine ganze widergöttliche Denkungsweise so einimpfen, dass man sich so ganz komisch vorkommt, wenn man vielleicht nicht lügt oder Ladendiebstahl macht oder irgendwas. Das ist wichtig für die Gemeinde, dass wir nicht nach der Welt uns orientieren, sondern nach Gottes Wort und dass wir uns bereiten auf die Zukunft. Und jetzt vielleicht einfach nochmal diesen Hinweis, wo ich vorher schon angesetzt hatte, wenn man an diese geschichtliche Entwicklung denkt, der Französischen Revolution. Wir leben in Deutschland, und da machen uns die Ausländer in Asien, Afrika immer darauf aufmerksam, Europa ist immer noch ein ungemein gesegneter Kontinent. Wir verstehen das überhaupt nicht. Aber was die Segensspuren unserer Vorfahren uns hinterlassen haben, was es heute noch bedeutet, dass fast jeder der Menschen über 40 Jahre eine ganze Reihe von Choräle auswendig kann und beten kann und die Bibel kennt und die Jesusgeschichten kennt und dass überhaupt die meisten Menschen aufgewachsen sind. Ich habe bei Eltern ist es oft schwierig, aber fast nie, selbst bei gottlosen Leuten, wenn ich sage, habe sie nicht eine betende Großmutter gehabt. Oh, meine Großmutter, die hat morgens so stundenlang Bibel gelesen. Bei den gottlosen Leuten noch. Und wisst, da war schon eine Atmosphäre, wo die Dämonengeister nicht wirken konnten. Und das ist so furchtbar, was vor unserer jetzigen Generation steht. Wenn man wirklich sagt, wo sind die Beter in unserer Stadt? Die zu Gott schreien, Herr, lass dein Gericht noch nicht anbrechen, lass es nicht kommen. Wenn das losgeht, dass das die Köpfe verzaubert, wenn die Fäuste ballen, wenn die Menschen suchen, sich zu verwirklichen, dann passieren schreckliche Dinge. Und wieder, wir wollen uns dann nicht aufhalten daran, sondern uns selber zubereiten, versöhnend eintreten und wollen, dass viele Menschen heute frei werden. Das ist eine ganz großartige Botschaft, dass Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Und wo wir sie finden, ist es das Größte, dass Jesus seinen Triumph immer draus gemacht hat bei den Menschen, die am schlimmsten gebunden waren. Dass er sie herausgeholt hat und frei gemacht hat und zu Werkzeugen seines Friedens gemacht hat. Und ich bin froh, dass das in unseren Tagen noch geschehen kann, aber es geht nur über die gebeugten Knie und über das Schreien zu Gott. wo wir wirklich uns hilflos fühlen. Und so beten sie für ihre Kinder, für die jungen Leute, die sie begegnen, oft in der Straßenbahn, und da sehen sie Lenz, und dann beten sie einfach still für die Leute. So was Großes. Und ganz besonders für unsere württembergische Kirche, wo das Wort gepredigt wird, das Evangelium, aber Herr, lass es doch so klar sein, lass es nicht bloß ein ganz verwässertes Ding sein, wo niemand mehr weiß, um was es eigentlich geht, sondern dass es diese Zeit scheidet. Es kann doch nie sein, dass das Evangelium für alle Menschen ist, sondern das Wort Jesu ist doch, spalte doch diesen falschen Geist und entlarvt, wo der Lügengeist unserer Zeit ist. Und das ist wichtig.